Bücher schützen nicht vor Gewalt und Unterdrückung, aber für die Überlebenden können sie, wie hier, mit ein wenig Glück zum Schutzwall werden, schreibt Elena Witzek in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und hat Salman Rushdies Buch »Knife – Gedanken nach einem Mordversuch« im Sinn. Er sei nicht nur mit einem Messer angegriffen worden, sagt Rushdie im Gespräch mit der Welt am Sonntag. Dieses Buch ist mein Messer, mein Werkzeug, mit dem ich mich zur Wehr setze, um Kontrolle zurückzugewinnen über das Geschehene. Rushdie antwortet also auf Hass und Gewalt mit Kunst. Warum soll man sich das auf der bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst anschauen? Fragte Markus Wöller in der Welt und meinte die Kunst auf der Biennale in Venedig, die dem globalen Süden gewidmet ist und ihm eher als Kunsthandwerk erschien. Kein Pavillon ist auf eine so schlichte Weise berührend wie der polnische, schrieb Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung. Dieser Pavillon, erklärt Boris Pofalla in der Welt am Sonntag, zeige zwei Filme, in denen Ukrainer die Geräusche jener Waffen nachmachen, mit denen sie terrorisiert wurden, Cruise Missiles, Raketen und Panzer. Die Besucher können das vor Mikrofonen ebenfalls lernen. Repeat After Me ist eine Karaoke-Bar aus der Hölle. Pro-palästinensische Demonstranten seien irgendwie auf das Gelände der Biennale gelangt, berichtete Niklas Mark in der FAZ. Sie hätten »From the river to the sea« skandiert, also Israel das Existenzrecht abgesprochen, und vor dem deutschen Pavillon »Shame on Germany« geschrien. Auf deutschen Straßen würden pro-palästinensische Demonstranten »Free Palestine from German Guilt« rufen, schrieb Peter Neumann in der Zeit und erläuterte den Vorwurf so. Die deutsche Erinnerungskultur sei so getrieben, so besessen von sich selbst, dass sie darüber anderes Verbrechen nicht verfolge. Sie mache sich erneut schuldig, weil sie für das gegenwärtige Unrecht im Nahen Osten blind sei. Neumann widersprach jedoch und verteidigte die deutsche Erinnerungskultur. Es handle sich hier vielmehr um den Ausdruck einer politischen Urteilskraft, die in der Öffentlichkeit abwäge, bevor sie zu vorschnellen Schlüssen gelange, schrieb Neumann weiter in der Zeit. Und außerdem, so verständlich die Empörung angesichts eines zermürbenden Krieges im Gazastreifen sein mag, die deutsche Erinnerungskultur hat ein eingebautes Tempolimit, das sie davor bewahrt, in blinde Raserei zu verfallen, in neuen Hass. Es sollte eine Maxime für all diejenigen sein, die sich nicht immer gleich auf die laute Seite der Anklage schlagen wollen. Auf die laute Seite der Anklage hat sich aber Dieter Hallervorden, das ist der mit Palim Palim, geschlagen, auch wenn er in einem Video das Gedicht »Gaza Gaza« mit eher leiser, nachdenklich klingender Stimme vorträgt. Das Gedicht hat er zusammen mit Dieter Dehm geschrieben. Das ist der Mann, der als sein Tourmanager Wolf Biermann nach dessen Ausbürgerung in der BRD für die Stasi bespitzelt hat. Hinter Hallervorden sind Videos vom Leid in Gaza zu sehen, teils veröffentlicht von der Hamas und Al Jazeera. Umgesetzt wird das nach allen Regeln der Propagandakunst, kritisierte Michael Hahnfeld in der FAZ Hallervorden und Dehm. In dem rezitierten Gedicht wird die Schuld einer Macht zugeschrieben, die Bestien schaffe aus kaltem Kalkül. Was der Text offen lässt, klären die Bilder, schreibt Arno Frank mit Blick auf diese obskure Macht im Neuen Spiegel. Man sieht unter anderem die von einem US-amerikanischen Juden gegründete Vermögensverwaltung BlackRock. Wieder mal hat also das Finanzjudentum seine Finger im Spiel. Die uralte antisemitische Verschwörungstheorie also. Hallervorden schließe seinen Gedichtvortrag mit einer animierten Friedenstaube und der rhetorischen Frage »Und das soll kein Völkermord sein?« »Eine bessere wäre diese«, schreibt Arno Frank. »Wie lassen sich Schuldumkehr, Antisemitismus und Selbstgerechtigkeit in einem Gedicht verpacken?« Antwort: »Mit sehr viel Kitsch.« Anstatt jemandem weiter Gehör zu schenken, der einfach so auf die Schnelle »Palim, palim«, also fahrlässig mit völkerrechtlichen Begriffen wie Apartheid und Völkermord um sich wirft, lauschen wir lieber der Israel- und Deutschlandkritik des Kolumnisten und ehemaligen Richters Thomas Fischer. Der zitierte auf spiegel.de aus dem Völkerstrafgesetzbuch zum Tatbestand der Kriegsverbrechen. Etwa das Aushungern der Zivilbevölkerung als Methode der Kriegsführung Oder die sichere Erwartung, dass der eigene militärische Angriff derart viele Zivilisten tötet, dass dies in einer Unverhältnismäßigkeit zum unmittelbaren militärischen Vorteil stehe. Fischer fragte: Hat die Bundesanwaltschaft Ermittlungen oder beweissichernde Maßnahmen unternommen, um mutmaßliche israelische Kriegsverbrechen zu verfolgen? Davor schrieb Fischer, die israelische Regierung sei rechtsradikal. Deutschland müsse das weder entschuldigen noch zu seiner Staatsräson verklären. Wie schafft man die Überleitung von Gewalt und Horror zu Humor, mit dem diese Kulturpresseschau immer endet? Die Antwort lautet mit Salman Rushdie. Humor verstehe er als Überlebenstaktik, verrät Rushdie der Welt am Sonntag. Ein Beispiel aus seinem Buch Knife. Er schreibt über den Moment, in dem er lebensgefährlich verletzt am Boden liegt und die zur Hilfe geeilten Menschen eine Kuppel über ihm bilden. Eine Servierglocke, um es mit einem Wort aus der Küche zu sagen, als sei ich der Hauptgang auf einem Teller, blutig serviert, saignant, und man hielt mich warm, hielt mich gleichsam unterm Deckel.